Mein Thema: mit Jesus auferstehen und leben in Ewigkeit. Und ich habe einen Predigttext aus Johannes 11, Vers 1 bis 45. Und ich werde nicht wie sonst üblich vorneweg den Predigttext lesen mit 45 Versen, sondern ich werde Schritt für Schritt es durchgehen und dann entlang den Versen die Auslegung machen. Wir haben heute eine sehr bekannte Geschichte, Johannes 11, Seite 176 in unserer Lutherbibel, die Auferweckung des Lazarus. Auferweckung des Lazarus von den Toten. Dieses Wunder war das letzte Wunder, das Jesus während seinem öffentlichen Dienst getan hat, bevor er dann nach Jerusalem ging, um dort gekreuzigt zu werden und nach 3 Tagen wieder aufzuerstehen. Wir feiern heute Ostern, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Jesu Tod und Auferstehung ist das zentrale Thema der Bibel, das zentrale Thema von uns Menschen. Und in Johannes 11 hat Jesus bereits vor seinem eigenen Tod und seiner eigenen Auferstehung bewiesen, dass der Tod keine Macht über ihn hat. Nur Jesus hat den Tod besiegt. Nur Jesus ist stärker als der Tod. Der Tod, der letzte Feind von uns Menschen. So steht es in 1. Korinther 15, Vers 26. Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod. Wir alle kennen den Tod, der uns liebe Menschen geraubt hat. Der Tod ist etwas Furchtbares. Er führt dazu, dass liebgewordene Menschen für immer schweigen, für immer nicht mehr da sind. Auch die Tatsache, dass wir gegen den Tod nichts machen können, zeigt uns, wie hilflos, wie ausgeliefert wir dem Tod sind. Und natürlich bewegt jeden Menschen die Frage: werden wir uns nach dem Tod wiedersehen? Wo werden wir uns wiedersehen? Was passiert mit uns, wenn wir sterben? Diese Frage kann nur Jesus Christus, der Gott selber ist, der den Tod besiegt hat, für uns befriedigend beantworten. Darüber redet die Bibel und darüber redet auch unser Text. Auch Petrus, wir haben das vorher gehört von Wolfgang, auch Petrus hat über die Auferstehung von den Toten gesprochen. Und das möchte ich kurz lesen, bevor wir unseren Text anschauen. 1. Petrus 1, Vers 3 sagt er: Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Petrus sagt: Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Denn unser Herr und der allmächtige Gott haben etwas Wunderbares, etwas Unglaubliches, etwas unfassbar Herrliches getan. Unser Herr Jesus tat das, was kein Mensch tun konnte. Unser Herr ist für unsere Schuld und Sünde mit seinem Tod gestorben am Kreuz. Er hat bezahlt am Kreuz. Unser Herr hat uns mit seinem teuren Blut erlöst, uns reingewaschen von aller Sünde, damit wir Vergebung und ewiges Leben im Himmel haben können. Deshalb feiern wir Ostern. Deshalb freuen wir uns an Jesu Tod und Auferstehung. Deshalb fordern wir alle Menschen auf, dass sie über ihre Sünde Buße tun und Jesus als ihren Herrn und Heiland annehmen. Petrus spricht davon, dass wir wiedergeboren sein müssen. Davon sprach auch Jesus gegenüber Nikodemus. Er sagte zu Nikodemus in Johannes 3,7: Lass dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsset von Neuem geboren werden. Nicht du kannst, nein, du musst von Neuem geboren werden, um ein Kind Gottes zu werden und in den Himmel zu kommen. Deine Neugeburt ist absolut notwendig, um nicht in der Hölle verloren zu gehen. Eine neue Kreatur, wie die Bibel es sagt, eine neue Schöpfung muss durch den Geist Gottes in dir geschaffen werden. Ein lebendiger Geist muss dich erfüllen. Und das ist der Geist Gottes, den jeder bekommt, der Buße tut über seiner Sünde und Jesus im Glauben als seinen Herrn und Heiland annimmt. Wir wissen das. Solange du nicht von Neuem geboren bist, hast du keine Vergebung und der Tod Jesu am Kreuz hat für dich keine Bedeutung. Deine guten Taten fallen nicht ins Gewicht, weil sie alle voller Stolz und Hochmut sind. Wir wissen das doch von uns selber. Ohne Neugeburt, sagt die Bibel, kommst du niemals in den Himmel. Niemals, so sagt es Jesus. Das ist die Wahrheit. Und das ist deshalb für jeden, der sich nicht zu Jesus bekehrt hat, absolut entscheidend. Jesus sagt, ihr müsset von Neuem geboren werden. Und das passiert allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und das passiert in einem Augenblick und das ist immer herrlich und wunderbar für jeden, der das erleben kann. Es ist so einfach, es braucht nur deine Demut, deine demütige Bitte um Vergebung und deine ehrliche Bitte, dass Jesus als dein Herr und Heiland in dein Leben kommt, damit du wiedergeboren, von Neuem geboren wirst. Was in uns passiert, wenn wir von Neuem geboren werden, kann kein Mensch, der das nicht erlebt hat, nachvollziehen. Denn wir sind nach 1. Petrus 1,3 wiedergeboren, hier steht, zu einer lebendigen Hoffnung. Unsere Hoffnung ist eine lebendige und keine tote Hoffnung, weil Jesus in uns lebt. Unsere Hoffnung mit Jesus in uns wird immer stärker. Sie wächst, sie gibt Kraft, sie trägt uns durch alle Schwierigkeiten unseres Lebens und sie trägt uns über den Tod hinaus. Und wie ist diese lebendige Hoffnung in uns möglich gewesen? Auch da steht in 1. Petrus 1,3, die lebendige Hoffnung ist ein Geschenk der großen Barmherzigkeit Gottes. Nur Gottes Liebe und sein Tod am Kreuz haben uns den Weg in den Himmel freigemacht. Es war nicht deine Leistung, es waren nicht deine guten Werke, es war einzig und allein die große Barmherzigkeit Gottes, der uns den Weg in den Himmel freigemacht hat. Und wie ist die lebendige Hoffnung nach dem Tod Jesu am Kreuz entstanden? Hier steht, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Kein Mensch hat jemals den Tod besiegt, den wir als Lohn für unsere Sünde verdient haben. Römer 6,23, denn der Tod ist der Sünde Sold oder Lohn. Kein anderer Gott ist für unsere Sünde gestorben und auferstanden und hat damit alle Kosten unserer Sünde und unseres Versagens auf sich genommen und bezahlt. Weil Jesus auferstanden ist von den Toten, deshalb werden wir auch ganz gewiss mit Jesus auferstehen zu neuem Leben. Jesus, unser Bürger, unser Stellvertreter, ist unsere Gerechtigkeit. In ihm haben wir ewiges Leben. Wir sind mit Jesus begraben in den Tod und mit Jesus auferstanden zu neuem Leben in seiner ewigen, unbeschreiblichen Herrlichkeit. Was für ein Trost, was für eine Hoffnung für alle, die zu Jesus gehören. Aber es kommt noch besser. 1. Petrus 1,4 steht, wir sind durch die große Barmherzigkeit Gottes wiedergeboren. Wozu? Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Unser Erbe ist im Himmel. Die zukünftige Herrlichkeit ist unser Erbe. Ein Erbe hast du nicht verdient. Kinder erben, wofür sie nicht gearbeitet haben. Unser Erbe ist die zukünftige Herrlichkeit. Ein unverdientes Gnadengeschenk Jesu. Kein Mensch kann sich die Herrlichkeit durch gute Werke, durch eine besonders treue Jesus-Nachfolge verdienen. Unser Erbe ist und bleibt ein Geschenk Jesu an alle wiedergeborenen Kinder Gottes. Und das Erbe ist unvergänglich. Es wird dir nie mehr weggenommen. Keine Gewalt, keine Macht, keine eigene Sünde können dir dein Erbe streitig machen. Dein Erbe, das du im Himmel hast, bleibt ewig bestehen. Und das Erbe ist unbefleckt. An deinem Erbe haftet nicht der geringste Mangel, kein Fehler, keine Flecken. Denn dein unbeflecktes Erbe kommt von Jesus. Deshalb ist es perfekt und ohne Sünde. Und das Erbe ist unverwelklich. Das heißt, dein Erbe verliert nie an Kraft und Herrlichkeit und Ausstrahlung. Es ist immer frisch wie eine wunderbare Blume, die nie an Schönheit und Herrlichkeit verliert. So ist das Erbe. Und unser herrliches, unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe geht uns nie mehr verloren. Es steht hier, es wird von Gott behalten im Himmel. Unser Heil, unser Erbe können wir nie mehr verlieren. So hat es Gott in seinem Wort versprochen. Unser Heil ist ein herrliches, unverdientes Gnadengeschenk Jesu. Es wird von Gott selber behalten, aufbewahrt im Himmel. Es hängt nicht mehr von uns ab. Deshalb schenkt uns Jesus eine ewige Sicherheit, eine ewige Heilsgewissheit, die uns keiner mehr nehmen kann. Auch der Satan nicht, der uns ständig anklagen will. Auch unsere eigene Sünde kann nicht dazu führen, dass wir ohne Erbe dastehen. Wenn du einmal ein Kind Gottes geworden bist, dann bist du für immer erbberechtigt, egal wie du versagt hast. Deshalb kann jeder, der wiedergeboren ist, der sich zu Jesus bekehrt hat, der Buße getan hat, Jesus angenommen hat, nie mehr verloren gehen. So sagt es die Bibel. Kinder Gottes sind für immer gerettet. Sie gehen nie mehr verloren. Sie haben ein unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe, das behalten wird im Himmel. Und jetzt hören wir die spannende Geschichte von Lazarus, der schon vor dem Tod Jesu am Kreuz erlebt hat, dass Jesus alle Macht hat, Menschen aus dem Tod zum Leben zu erwecken. Mein erster Punkt, eine Krankheit zur Ehre Gottes. Johannes 11, Vers 1 bis 5. Es lag aber einer krank mit Namen Lazarus aus Bethanien in dem Flecken Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war, die den Herrn gesalbet hatte mit Salben und seine Füße getrocknet mit ihrem Haar. Derselbigen Bruder Lazarus war krank. Da sandten seine Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank. Da Jesus das hörete, sprach er, die Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Ehre Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch geehret werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Die drei Personen, Lazarus, Martha, Maria, von denen hier berichtet wird, waren für Jesus keine Unbekannten. Alle drei Personen waren leibliche Geschwister. Sie hatten nicht geheiratet. Sie lebten zusammen. Wir lesen in Vers 5, dass Jesus sie besonders lieb hatte. Sie wohnten in Bethanien, ganz in der Nähe von Jerusalem, nur circa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. In Vers 2 finden wir noch den Hinweis auf Maria, die Jesus gesalbt hat. Diese Geschichte finden wir erst ein Kapitel später in Johannes 12. Aber Johannes will uns die besondere Beziehung zwischen Jesus und Maria deutlich machen. Das Salböl, das Maria für Jesus gebraucht hat, hatte den Wert eines Jahresgehaltes. So etwas tut nur jemand, der Jesus wirklich innig geliebt hat. Aus den biblischen Berichten im Johannes- und Lukas-Evangelium wissen wir, dass Jesus öfters bei Martha, Maria und Lazarus gewesen ist. Gerne kam Jesus dort vorbei, um auszuruhen und Gemeinschaft zu haben. Aber plötzlich wurde Lazarus krank. Es muss eine schlimme Krankheit gewesen sein. Maria und Martha wussten gleich, dass das eine ernste Sache ist. Sofort dachten sie an Jesus, weil sie wussten, dass er der Einzige war, der hier noch helfen konnte. Und so lesen wir in Vers 3, da sandten seine Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank. Jesus musste über einen Boten informiert werden, weil er im Augenblick nicht in der Nähe war. Lazarus war für Jesus nicht irgendjemand. Das wussten seine beiden Schwestern. Sie ließen Jesus ausrichten, Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank. Was für eine wunderbare Bezeichnung für Lazarus. Jesus liebte ihn. Das wussten Martha und Maria. Das dürfen wir auch wissen, wenn wir zu Jesus gehören und sein Kind geworden sind. Er liebt uns, egal wie es uns geht. Die Not und Krankheit unseres Lebens heißt niemals, dass Jesus uns nicht lieb hat oder uns vergessen hätte. Und dann sagt Jesus, die Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Ehre Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch geehrt würde. Wir wissen aus der Geschichte, dass die Krankheit zum Tod von Lazarus geführt hat. Aber mit dem Tod von Lazarus war die Geschichte noch lange nicht zu Ende. Denn Jesus wollte Lazarus vom Tode auferwecken, um Gott die Ehre zu geben und ihn groß zu machen. Wie oft urteilen wir vorzeitig über unsere Nöte und geben Gott nicht die Ehre und vertrauen Gott nicht, dass er unter allen Umständen nur das Beste für uns will. Wie oft rechnen wir nicht mit dem Eingreifen Gottes, der nie einen Fehler macht. Letztlich können wir erst in der Ewigkeit mit voller Klarheit über Sinn und Zweck unserer Nöte und Schwierigkeiten urteilen. Deshalb hören wir nie auf, unsere ganze Zuversicht und Hoffnung auf Gottes Liebe zu setzen und ihm zu vertrauen, auch wenn wir durch große Not gehen. Mein zweiter Punkt, Jesus scheint seine geliebten Kinder zu vergessen. Johannes 11, 6, als er nun hörte, dass er krank war, blieb er 2 Tage an dem Ort, da er war. Lazarus war todkrank und Jesus wartet noch 2 Tage. Warum das so ist, verstehen wir auf den ersten Blick nicht. Aber Jesus wollte so lange warten, bis Lazarus so lange tot war, dass keiner mehr mit einem Wunder gerechnet hat. Aus Vers 39 wissen wir, dass Lazarus bereits 4 Tage tot war, bevor Jesus ihn auferweckt hat. Wie oft beurteilen wir das Eingreifen Gottes nach unseren menschlichen Möglichkeiten. Aber Jesus ist Gott selber. Er hat diese Welt erschaffen. Er braucht keine menschlichen Möglichkeiten, damit er ein Wunder tun kann. Jesus braucht keine irdischen Voraussetzungen für sein Handeln. Vergessen wir das nie, wenn wir in großer Not sind. Und dann Vers 7, dann spricht er zu seinen Jüngern, lasset uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger sprachen zu ihm, Meister, jenes Mal wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dahin ziehen? Die Jünger hatten wenig Verständnis für das Verhalten ihres Herrn, zurück nach Judäa und Jerusalem zu gehen, nachdem die Juden Jesus beim letzten Gespräch gleich 2-mal töten wollten. Aber für Jesus gibt es keine Gefahr. Alles geschieht, so wie der Vater im Himmel es will. Menschen spielen dabei keine Rolle, egal wie mächtig sie sind. Leider urteilen auch wir Christen zu oft nach Vernunft, nach menschlicher Erfahrung, anstatt dass wir auch in sehr schwierigen Situationen im Vertrauen auf Jesus unbeirrt unseren Weg weitergehen. Vers 9, Jesus antwortete, sind nicht des Tages 12 Stunden? Wer des Tages wandelt, Er stößet sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber des Nachts wandelt, der stößet sich, denn es ist kein Licht in ihm. Jesus ist das Licht der Welt. Nur wer ihm folgt, hat Orientierung. Nur wer mit Jesus lebt, stößt sich nicht. Nur wer im Vertrauen auf Jesus unterwegs ist, braucht sich nicht zu fürchten, egal was kommt. Alles, was uns begegnet, wird Jesus in seine Hand nehmen und zu einem guten Ende bringen. Und keine Macht dieser Welt wird ihm widerstehen können. Mein dritter Punkt: Jesus ist stärker als der Tod, trotz angefangener Verwesung. Vers 11. Solches sagte er und danach spricht er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Da sprachen seine Jünger: Herr, schläft er, so wird's besser mit ihm. Jesus aber sagte von seinem Tode, sie meinten aber, er redete vom leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben. Jesus sagte, Lazarus schläft, aber er meinte, dass er tot ist. Die Bibel spricht vom Entschlafen, wenn gläubige Menschen sterben. Doch in diesem Fall war Lazarus tatsächlich körperlich gestorben. Deshalb macht Jesus im nächsten Vers unmissverständlich klar, dass Lazarus wirklich nicht mehr am Leben war. Keiner fragte Jesus, woher er das wusste. Keiner zweifelte die Aussagen Jesu an. Und dann sagt Jesus in Vers 15, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, auf das ihr glaubet, aber lasset uns zu ihm ziehen. Jesus war nicht froh über den Tod von Lazarus, aber Jesus war froh über die Gelegenheit, Lazarus aufzuerwecken, um den Glauben seiner Jünger zu stärken. Wäre er bei Lazarus gewesen, dann wäre Lazarus nicht gestorben. Nirgendwo im Neuen Testament starben Menschen, wenn Jesus anwesend war. Denn Jesus ist das Leben. Der Tod kann Jesus nicht überwinden. Vers 16, da sprach Thomas, der genannt ist Zwilling, zu den Jüngern: Lasset uns mitziehen, dass wir mit ihm sterben. Thomas war auch schon an anderer Stelle wegen seines Unglaubens aufgefallen. Mit der Aussage des Thomas, dass sie dort sterben würden, war Thomas wahrlich kein Motivator. Thomas hatte nicht verstanden, dass Jesus Gott selber war, der in allen Situationen das letzte Wort hatte. Für Jesus war die Bedrohung durch die Pharisäer nicht vorhanden, weil ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben war. Das müssen wir immer wissen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Nichts und niemand kann das Werk Jesu hindern, wenn Jesus es nicht zulässt. Vers 17, da kam Jesus und fand ihn, dass er schon 4 Tage im Grabe gelegen war. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, bei 15 Feldweges. Aus Johannes 10, 40, also unmittelbar vor dem Kapitel 11, wissen wir, dass Jesus am Ostufer des Jordans war, bevor er sich nach Bethanien zu Lazarus aufgemacht hat. Das war ca. 40 Kilometer entfernt, entsprach ungefähr einer Tagereise zu Fuß. In Johannes 11, 3 schickten Maria und Martha einen Boten, um Jesus über die Krankheit des Lazarus zu informieren. Danach blieb Jesus noch 2 Tage am Ort. So kommen mit der Rückkehr zu Fuß 4 Tage zusammen. Ein Mensch, der schon 4 Tage tot war, hatte wirklich keine Chance, jemals wieder ins Leben zu kommen. Vor allem die Feststellung aus Vers 39, dass er schon stinkt, zeigt, wie unglaublich das Wunder der Auferstehung des Lazarus gewesen ist. 4. Punkt, Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Vers 19, und viele Juden waren zu Martha und Maria kommen, sie zu trösten über ihren Bruder. Viele Menschen sind heute allein, wenn sie trauern. Tod und Traurigkeit machen einsam. Wie gut, dass es bei Martha und Maria anders gewesen ist. Aber alle Menschen, die kamen, waren umsonst gekommen, weil Jesus Lazarus auferwecken wollte. Vers 20, als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen, Maria aber blieb daheim sitzen. Martha, eine praktische, dienstbereite, besorgte, impulsive Person. Maria war eher ruhig, tiefgläubig, voller Bewunderung und Liebe für Jesus. Martha ging sofort Jesus entgegen. Maria schaffte das nicht. Sie war unendlich traurig. Sie wollte nur noch allein sein und weinen. Vers 21, da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Martha war überzeugt, dass ihr Bruder Lazarus noch am Leben wäre, wenn Jesus da gewesen wäre. Sie traute Jesus sehr viel zu, aber sie traute Jesus nicht alles zu. Ihr war nicht bewusst, dass Jesus Gott selber war, offenbart im Fleisch, dem alles möglich war. Natürlich war Jesus in der Lage, den Tod des Lazarus zu verhindern, auch wenn er körperlich nicht anwesend war. Aber so ein Wunder wollte Martha Jesus nicht zutrauen. Vers 22, aber ich weiß auch noch, das, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Martha hatte die leise Hoffnung, dass Jesus auch jetzt noch irgendwie helfen konnte. Der Schmerz des Todes war zu groß, als dass sie bereit gewesen wäre, alle Hoffnung auf ein Wunder aufzugeben. Vers 23, Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder soll auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus sagt unmissverständlich, dass Lazarus auferstehen wird. Aber dass das jetzt noch passieren konnte, war für Martha ausgeschlossen. Das Einzige, was sie für möglich hielt, war die Auferstehung zum jüngsten Gericht, wenn Gott alle Menschen richten wird. Wir lesen davon in Offenbarung 20. Und dann kommt eines der bekannten sieben Ich-Bin-Worte von Jesus im Johannesevangelium. Das sollten wir uns ganz tief einprägen. Denn jetzt spricht Jesus von seiner Auferstehung zum ewigen Leben. Johannes 11, Vers 25 bis 26. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung. Das heißt, ich kann nicht nur Menschen aus dem Tod auferwecken und ins Leben zurückholen, sondern ich selber bin die Auferstehung und das Leben. Auferstehung und ewiges Leben ist nur möglich durch Jesus. Auferstehung und ewiges Leben hat nur der, der an Jesus glaubt. Auferstehung und ewiges Leben gilt nur dem, der wiedergeboren oder von Neuem geboren ist, Jesus als Herrn und Heiland im Glauben angenommen hat. Und dann ist es egal, ob du gerade noch am Leben bist oder schon gestorben bist. Denn wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stirbe. Das ist ein Hinweis auf die Entrückung. In 1. Thessaloniker 4, 13 lesen wir davon. Die Entrückung steht uns unmittelbar bevor. Jesus wird vom Himmel kommen, damit zuerst die Toten auferstehen und dann die lebenden Gläubigen in den Himmel geholt werden, um für immer bei Jesus zu sein und einen unsterblichen, verwandelten Herrlichkeitsleib zu bekommen. Menschen, die zu Jesus gehören, wissen: Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Weil Jesus gestorben und auferstanden ist, deshalb werden wir mit ihm leben in alle Ewigkeit. Und Jesus fragt Martha, glaubst du das? Das ist doch die entscheidende Frage. Glaubst du, dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist? Glaubst du, dass Jesus mit seinem teuren Blut für deine Schuld und Sünde bezahlt hast? Hast du Buße getan über deine Sünde und Jesus als deinen Herrn und Heiland im Glauben angenommen? Nur Jesus hat den Tod besiegt. Nur Jesus gibt Vergebung und ewiges Leben. Vers 27, sie spricht zu ihm, Herr, ja, ich glaube, dass du bist Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen ist. Martha sagte, dass sie glaubt, dass Jesus als Sohn Gottes in diese Welt kam. Aber ganz verstanden hatte sie es noch nicht, was das für sie bedeutet hat. Der fünfte Punkt, Jesus weint mit uns, weil er uns liebt. Vers 28, und da sie, die Martha, das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach, der Meister ist da und rufe dich. Jesus hat mit Martha gesprochen, aber er wollte unbedingt noch Maria sehen, mit ihr reden. Jesus wusste, wie traurig, wie verletzt, wie verzweifelt Maria war. Deshalb ging Martha zu Maria, um ihr zu sagen, der Meister ist da und rufe dich. Merken wir uns das. Der Meister ist da und rufet dich, rufet jeden von uns. Jesus ruft alle Menschen zur Umkehr, zur Buße, zur Vergebung, zur Auferstehung, zum ewigen Leben. Und Jesus sieht dich, wie er Maria gesehen hat. Er sieht deine Zweifel, deine Tränen, deine Not, durch die du gerade gehen musst. Aber hören wir, was bei Maria passiert. Vers 29. Dieselbige, als sie das hörete, stand sie eilend auf und kam zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in den Flecken kommen, sondern war noch an dem Ort, da ihm Maria war, entgegenkommen. Die Juden, die bei ihr im Hause waren, und trösteten sie, da sie sahen Maria, dass sie eilend aufstund und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen, sie geht hin zum Grabe, dass sie da selbst weine. Als nun Maria kam, da Jesus war und sah ihn, fiel sie zu seinen Füßen und sprach, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Maria braucht exakt die gleichen Worte wie Martha in Vers 21. Sie sagt zu Jesus, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Auch Maria war wie Martha davon überzeugt, dass Lazarus nicht gestorben wäre, wenn Jesus zum Zeitpunkt seines Todes da gewesen wäre. Allerdings fiel Maria Jesus zu Füßen, um ihre ganze Not und Verzweiflung und Traurigkeit zu zeigen. Sie wusste, dass hier nur noch Jesus helfen und trösten konnte. Aber hören wir, wie anders Jesus auf die exakt gleichen Worte von Maria reagiert hat, im Vergleich zu Martha. Vers 33. Als Jesus sie sah weinen und die Juden auch weinen, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und betrübte sich selbst und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh es. Und Jesus gingen die Augen über. Das heißt, er hat geweint. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Als Martha zu Jesus sagte, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben, da sagte Jesus ihr die gewaltigen Worte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Als aber Maria zu Jesus sagte, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Da war Jesus so tief ergriffen von ihrer Traurigkeit, dass er zu weinen begann. Martha bekam ein Wort des Trostes und der Zuversicht. Maria bekam seine Tränen. Jesus wusste jeden Augenblick, dass er Lazarus von den Toten auferwecken würde. Aber als er die Tränen der Verzweiflung, der Traurigkeit von Maria sah, da weinte er mit ihr. Paulus sagt in Römer 12, 15, weinet mit den Weinenden. Wenn Menschen traurig sind, dann weine mit ihnen. Und dann erst kommen die Worte des Trostes. So hat es Jesus uns vorgemacht. Was ist das für ein Gott, der in Jesus auf diese Erde kam? Was ist für uns beeindruckender oder erstaunlicher? Ein Gott, der die Toten auferweckt? Oder ein Gott, der mit uns weint? Es gibt viele falsche Götter auf dieser Welt, die dich nur ausnehmen und missbrauchen wollen. Aber es gibt nur einen Gott, der mit dir weint. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Niemand kann dich so trösten, so lieben wie Jesus Christus, der am Kreuz für dich starb, der sein Blut für deine Schuld vergossen hat. Und dann der sechste und letzte Punkt. Jesus offenbart seine Herrlichkeit und Auferstehungskraft. Vers 37. Etliche aber unter ihnen sprachen, konnte der dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht verschaffen, dass auch dieser nicht stürbe? Jesus aber ergrimmte abermal in sich selbst und kam zum Grabe. Es war aber eine Kluft und ein Stein darauf gelegt. Jesus sprach, hebe den Stein ab. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er ist 4 Tage gelegen. Jesus fordert die Menschen auf, das zu tun, was sie tun können. Er sagt, hebe den Stein ab. Und dann tut Jesus das, was nur er tun kann, und holt Lazarus von den Toten zurück. Für Martha war das eine Horrorvorstellung, ins Grab zu gehen, nachdem er schon 4 Tage tot war und schon stank. Aber dies war der Beweis, dass Lazarus auch tatsächlich tot war. Martha hatte zwar gehört, wie Jesus sagte, er solle auferstehen, aber glauben konnte sie das nicht. Und dann sagt Jesus zu Martha einen Satz, den wir uns alle merken können. Johannes 11, Vers 40, Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du solltest die Herrlichkeit Gottes sehen? Jesus fordert Martha und uns alle auf, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Folge ihm nach. Tue, was Jesus sagt. Begrenze Gott nicht durch deinen Ungehorsam und durch das, was du für möglich hältst. Jesus ist größer, stärker, mächtiger, gewaltiger als alles, was wir für möglich halten. Wenn du Gottes Herrlichkeit und Größe sehen willst, dann verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und von ganzer Seele und verlass dich nicht auf deinen Verstand und dein sündiges Herz. Es liegt ein unglaublicher Segen auf einem Leben, das Jesus ganz gehört und ihm alles zutraut. Gib Jesus dein ganzes Leben, alles, was du hast, deine Zeit, deine Kraft, deine Liebe, dein Geld, dein ganzes Leben. Jesus sagt in Matthäus 16, 25, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und dann tut Jesus sein Wunder und erweckt Lazarus aus dem Tod. Johannes 11, 41. Da hoben sie den Stein ab, da der Verstorbene lag. Jesus aber hob seine Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhöret hast. Doch ich weiß, dass du mich alle Zeit hörest, sondern um des Volks willen das umhersteht, sage ich's, dass sie glauben, du habest mich gesandt. Da er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Angesicht verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löset ihn auf und lasst ihn gehen. Jesus ruft mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Jesus ruft Tote beim Namen und sie werden lebendig. Der Tote wird von Jesus nicht an der Hand genommen. Lazarus kommt allein aus dem Grab, eingewickelt in Grabtüchern, an Händen, Füßen und im Gesicht. Was muss das für ein Anblick gewesen sein? Und Jesus sagt den Juden, löset ihn auf und lasset ihn gehen. Was für ein Bild für uns Menschen, wenn wir zu Jesus kommen. Wer Buße tut und Jesus annimmt, der wird frei von den Belastungen der Sünde, frei von den Bindungen, die uns knechten. Jesus erweckt vom Tod. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Jesus tut dieses Wunder bis heute. Und dann lesen wir im letzten Vers, Johannes 11, 45, viel nun der Juden, die zu Maria kommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Hier hätten nicht nur viele, sondern alle Menschen, die das sahen, an Jesus glauben müssen. Denn nur Jesus macht Tote lebendig. Deshalb haben wir doch die Hoffnung an Ostern. Nur Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Er ist der allmächtige Gott. Er hat diese Welt erschaffen. Nur er kann Tote auferwecken. Nur Jesus gibt ewiges Leben und eine ewige Heimat im Himmel. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, ja, das stimmt. Du bist das ewige Leben. Du bist der allmächtige Gott. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Du bist die Auferstehung und das Leben. Und du sagst, wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Ja, Herr, das glauben wir. Wir wollen das glauben. Dir nachfolgen, uns demütigen vor dir und dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast. In Jesu Namen. Amen.